Es hat mich sehr beeindruckt, wenn einer unserer Lehrer, das liegt schon etliche Jährlein zurück, wenn er dran war, in der Hausordnung war das so vorgeschrieben, dass wochenweise die einzelnen Lehrer die Frühandachten hielten, obwohl das nicht ein ausgesprochen christliches Internat war, aber immerhin, das war noch damals in den Jahren 47 bis 50 war das. Wenn dieser eine Lehrer, der unter anderem auch Philosophie gegeben hat, und er dran war mit den Frühandachten, wenn er dann angefangen hat und hat gelesen, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Speise, mehr als die Kleidung. Ich denke, wir kennen die Verse weithin, das ist aus der Bergpredigt Jesu. Und es hat mich beeindruckt, dass ausgerechnet dieser Lehrer Worte Jesu hier vorliest. Und dann hat er einfach den Abschnitt vorgelesen und dann war Punkt. Und es geht ja dann so weiter, dass Jesus hier dieses falsche Sorgen anprangert und sagt, so nicht, was hat's denn für einen Sinn? Und dann kommt dann schließlich der Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Es ist schon interessant, dass ausgerechnet der, der zunächst das falsche Sorgen, ich sage es noch einmal so, anprangert und sagt, lasst es doch, das ist doch eigentlich kleingläubig, nach solchem allem trachten die Heiden. Und er sagt, es ist auch vergeblich, denn ihr könnt sorgen, solange ihr wollt. Wie könnt ihr zu eurem Leben noch auch nur irgendeine Spanne dazusetzen? Es geht doch gar nicht. Es ist vergeblich. Und schließlich sagt er noch, das ist auch unnötig. Denn es ist doch einer da, der das alles lenkt und in der Hand hat. Wie ausgerechnet der, der also das Sorgen so anprangert, aufspießt und sagt, bitte nicht, lass doch von dem die Finger. Weil Jesus ja genau weiß, dass das eigentlich uns ja auf den Leib geschrieben ist. Das Sorgen. Soll ich jetzt sagen, das falsche Sorgen. Dass der nun sagt, es gibt eine Sorge. Er hat es nicht so gesagt, aber ich sage das jetzt so und formuliere es. Es gibt eine Sorge, die in der Lage ist, alle anderen Sorgen, auch das falsche Sorgen, zu neutralisieren. Ich sage es ganz derb, aufzufressen. Das ist eine Sorge von besonderer Qualität. Es war wohl, nachdem heute Morgen schon medizinische Einführung war, will ich auch ein bisschen einen Ausflug machen in die Medizin. Ich habe das irgendwo gelesen. Es war wohl ein rumänischer Arzt, der das als erster entdeckt hat. Das liegt sicherlich schon einige Zeit zurück. Dieser rumänische Arzt hat Folgendes entdeckt, dass es bei verschiedenen Krankheiten möglich ist, dass eine Krankheit die andere überlagert. Da spricht man von der sogenannten Interferenz der Krankheiten. Da kann es also sein, ich mache es mal ganz billig, dass einer mit Schnupfenviren zu kämpfen hat, bis zum geht nicht mehr, das ist ja zurzeit dran, und dann kriegt er Scharlach. Und der Körper bekommt so einen richtigen Fieberschub und plötzlich sind die Schnupfenviren auch erledigt. Das heißt, Scharlach hat die andere, die vorausgehende Krankheit überlagert und aufgefressen. Interferenz der Krankheiten. So gibt es eine Interferenz der Sorgen. Das heißt, eine Überlagerung. Eine Hauptsorge, welche das ist ja heute Morgen das Thema. Eine Hauptsorge kann alle anderen Sorgen überlagern und dadurch heilen. Glaubt ihr das? Ist doch gut. Also hier war Zustimmung und hier war also klar. Also das muss ich jetzt ja nachher beweisen. Was heißt ich? Ich würde sagen, das Wort. Oder der Herr Jesus. Wenn er es machen würde, wäre es am allerbesten. Eine Interferenz der Sorgen. Ich will das Thema von den Sorgen noch ein bisschen differenzieren. Natürlich kann jemand kommen und sagen, also bitteschön. wenn es sogar die Krankenkassen bezahlen, dann muss man ja das wohl machen, nämlich zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Da muss ja was dran sein, das ist doch was Positives. Natürlich ist Vorsorge etwas Positives. Und keine Hausfrau, die einen normalen Haushalt führt, kann sagen, naja, also der Brotleib, den ich morgen brauche, der fliegt von selber ins Haus, sondern sie muss Fürsorge üben, das heißt ein Stück Vorratswirtschaft machen, um an ihre Familie richtig zu denken. Also Vorsorge und Fürsorge sind ganz bestimmt richtig und nötig. Aber was ist denn falsch? Falsch ist die Angstsorge. Aber das ist genau das, was sich so bei uns gern einschleicht, nicht wahr? Ja, beim Thema Sorgen, die Angstsorge, wie wird's werden? Reicht's denn überhaupt? Und wie ist es, was kommt denn bei der Vorsorgeuntersuchung heraus? Und schon sitzt uns die Angst im Nacken. Und jetzt noch einmal die Frage, gibt es da eine Sorge, die selbst in der Lage ist, die Angstsorge wegzunehmen? Gibt es das? Ich habe einmal nach dem Katechismus Unterricht bekommen, der mit seiner ersten Frage genau dieses Thema aufgespießt hat. Da lautete nämlich die erste Frage in diesem Katechismus so: Was soll deine, hast du übrigens vorhin angeführt, ohne zu wissen, dass ich, nö, in deiner Einleitung da gerade, ja, was soll deine vornehmste Sorge sein? Erste Frage im Katechismus. Antwort. Oder gebt ihr selber die Antwort drauf? Antwort war, das Heil meiner Seele. Das Heil meiner Seele. Nun könnte man natürlich jetzt sofort mit der Kritik um sagen, also bitteschön, das ist eine sehr egoistische Engführung. Das Heil meiner Seele, wenn ich da auf mich bezogen bleibe. Aber wir sollten den Wert legen auf das Wort Heil. Das Heil, die wirkliche Hilfe für meine Seele. Und dass mit dem Wort Seele nun nicht einfach bloß der Innenbereich des Menschen gemeint ist, sollte auch klar sein. Es will ja mit dieser Antwort die Hilfestellung gegeben werden, dass ein Mensch zum Sinn und zur rechten Zielsetzung seines Lebens findet. Das will diese Frage mit der Antwort ja deutlich machen. Es ist damit schon ein richtiger Weg gewiesen. Vornehmste Sorge. Wisst ihr, wie das Jesus formuliert hat, als er das Thema Sorgen in der Bergpredigt abgehandelt hat? Er hat es so gesagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und mit dem das alles verweist er ja auf das, was er in den vorhergehenden Versen und Ausführungen gebracht hat. Da spricht er von Kleidung, da vom Essen und macht also deutlich, ich weiß doch genau, was ihr braucht als Menschen hier in dieser Welt. Und sagt dann, ich sage das nochmal so, dieses falsche Sorgen im Blick auf Essen und Kleidung, dieses Angstsorgen, ist kleingläubig, ist vergeblich und ist unnötig. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, das ist nötig. Lasst das die Hauptsorge sein. Ich habe das so formuliert, das ist die Sorge, die Gott gefällt. Ja, sicher. Ich würde sogar sagen, das ist die einzige Gefallsucht, die von der Bibel her genehmigt ist. Alle andere Art von Gefallsucht ist da falsch. So vor den Spiegel stellen, wie sehe ich aus, wie komme ich an, wie schneide ich ab und so. Da, wo der Mensch ja, sehr ichbezogen leben kann. Nun, wie ist diese Hauptsorge, die eine Sorge, die Gott gefällt, beschrieben? Ich möchte das auf drei Punkte konzentrieren. Einmal, wie sie beschrieben ist. Dann, was das heißt, was die Beschreibung dieser Hauptsorge bei uns auslösen kann und soll und was diese Hauptsorge, die Gott gefällt, bewirkt. Also Punkt 1. Wie ist sie beschrieben? Jesus verwendet hier das Wort trachten. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Nun, ich mache das oft so, wenn ich ein Bibelwort zu bearbeiten habe, dann versuche ich in verschiedenen Büchern, auch Wörterbüchern, zunächst eine Begriffsklärung zu finden. Und das habe ich hier auch versucht. Und nun bringe ich einfach mal das, was verschiedene Wörterbücher zu dem Wort trachten gesagt haben. Trachten gleich suchen, zu erlangen suchen, in seinen Besitz bringen wollen, nach etwas trachten, also damit ist gesagt, ich habe ein Ziel, nach etwas trachten, auf etwas aus sein, begehren, wünschen. All das steht da drin. Wenn man also unter dem Wort trachten sucht, jetzt könnt ihr es euch raussuchen. Ein anderes Wörterbuch hat Folgendes gesagt, das klingt ein bisschen komplizierter. Aber ich gebe es einmal hier wieder. Durch innere Vorstellungen und Gedankenbilder entsteht vor uns, was wir wünschen und suchen und machen es dann willentlich zum Ziel unseres Ergreifens. Klingt kompliziert. Wollt ihr es nochmal hören? Echt? Und aufschreiben? Hallo. Also, durch innere Vorstellungen und Gedankenbilder, also eben, das hängt ja mit Vorstellung zusammen, das ist nur ein anderes Wort dafür. Also durch innere Vorstellungen und Gedankenbilder entsteht vor uns, was wir wünschen. Ist ja klar, denn aus dem Herzen kommen ja die Gedanken. Also, was wir wünschen und suchen und machen es dann willentlich, da muss dann der Wille dazukommen, machen es dann willentlich zum Ziel unseres Ergreifens. Das möchte ich haben, das möchte ich erreichen, da will ich hinkommen. Trachten, alles unter dem Begriff trachten. Das muss man ja nicht groß erklären. Wenn uns Menschen die Angstsorge überfällt, dann füllt sie uns ganz aus. Bis dahin, dass unser Schlaf geraubt wird, bis dahin, dass man nicht mehr richtig essen kann. Das heißt, der ganze Mensch fängt an zu leiden. Angstsorge. Aber nun sagt Jesus, so wie die Angstsorge dich ganz ausfüllen kann, so soll die Hauptsorge dich ganz ausfüllen. Lass das wirklich das total umfassende und bestimmende in deinem Leben sein. Es gibt ja einen, der den Herrn Jesus an dieser Stelle, nicht nur an dieser Stelle, aber ich will das besonders betonen, ganz gut verstanden hat. Ich meine übrigens auch der Petrus. Der Petrus hat wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht als der Paulus, den Herrn und Meister zu verstehen. Er hat ja während der Zeit, in der er mit Jesus durch Palästina wanderte, so einiges erlebt und Höhen und Tiefen erlebt. Aber ich glaube, er hat ihn schon verstanden, als er nämlich in seinem ersten Brief geschrieben hat, alle eure Sorge werfet auf ihn. Stammt er von Petrus. Hat er ihn schon verstanden. Und Paulus. Da hat ein Ausleger, der die entsprechende Stelle im Philipperbrief bearbeitet hat, Folgendes gesagt. Ich sage nachher gleich die Stelle. Paulus wird gefragt, wie geht es dir denn? Als Paulus den Philipperbrief geschrieben hat, war er im Gefängnis in Rom, kann man annehmen. Und im Gefängnis zu sitzen, einen Prozess in Aussicht und gleichzeitig sich ständig zu fragen, warum sitze ich denn eigentlich im Gefängnis? Was habe ich denn verbrochen? Und dann sich selber sagen müssen, eigentlich habe ich nichts verbrochen. Ich sitze zu Unrecht im Gefängnis. Also in einer solchen Situation mitteilen zu sollen und zu wollen, wie es ergeht, das erfordert schon etwas Besonderes. Also, so sagt der Ausleger jetzt, der Paulus wird gefragt von den Philippern, Paulus, wie geht's dir denn eigentlich? Nun könnte ja Paulus eine große Lamentei anführen, sagen, also da muss ich ja im Gefängnis schmachten und was weiß ich. Ich habe zwar so ein paar Hafterleichterungen, aber es ist schlimm genug und da soll ich ja evangelistisch tätig sein und das kann ich nicht. Ich bin jetzt da lahmgelegt, was soll denn das alles? Und ich verstehe da den da oben, der mich in das Geschäft hineingeschickt hat, sowieso nicht mehr richtig. Kommt er so? Natürlich nicht. Jetzt sagt der Ausleger Folgendes. Paulus wird gefragt, wie geht's dir? Und Paulus antwortet, danke, dem Evangelium geht es gut. So schreibt er nämlich. Wie es um mich steht, das ist nur zur Förderung des Evangeliums geraten. Lest nach, Philipper 1, 12, 13, so rum. Danke dem Evangelium geht es gut. Seht ihr, das ist ein ganz praktisches Beispiel dafür, was es heißt, dass die Hauptsorge, die Sorge, die Gott gefällt, alle anderen Sorgen und Fragen und das, was niederdrücken kann, aufzufressen vermag und ins Positive kehren kann. Noch einmal, da hat Paulus seinen Herrn gut verstanden. Er hat ihn auch gut verstanden, als er den Kolosserbrief geschrieben hat. Das ist auch einer von den Gefangenschaftsbriefen. Und zwar in Kapitel 3, Vers 1 und dann auch Vers 2. Da macht er sogar etwas Folgendes. Er verstärkt das Wort trachten noch mit suchen. Suchet, was droben ist. Trachtet nach dem, nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern was droben ist. Sucht das, was Christus bedeutet und meint, Kolosser 3, Verse 1 und 2. Und weil Paulus da den Herrn Jesus so gut verstanden hat, deshalb konnte er auch Philipper 4, Vers 6 und 7 schreiben. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten mit Gebet und Flehen und mit Danksagung vor Gott kund werden. Merken wir, wie hier das Verstehen dieser einen Hauptsorge zu ganz praktischen Äußerungen und Folgerungen geführt hat. Wille und Gefühl werden hier gefordert, wenn wir trachten und suchen. Da müssen wir ganz bei der Sache sein. Und was das heißt, das können wir eigentlich auch nachvollziehen. Wenn ihr heute Morgen nicht hier ganz bei der Sache seid, dann seid ihr irgendwo mit den Gedanken da draußen. Da überlegt man sich, ja, das schneiden wir gerade wieder. Das ist ja zurzeit auch ein Hauptthema oder sowas. Oder da überlegt man sich, ist da drin vielleicht zu kühl oder wie auch immer. Oder haben wir genügend Luft und so. Aber hier haben wir genügend Luft da drin. Also, das heißt, bei der Sache sein, ich bin ganz konzentriert auf das, was hier abläuft. Das Gegenteil ist zerstreut sein. Den Kopf woanders haben. Die Gedanken da irgendwie sich ausweiten und spazieren gehen lassen. Ganz bei der Sache sein ist das Gegenteil von dem, dass einer 100 Eisen im Feuer hat. Da kann er sich nämlich um keins richtig kümmern. Es gibt solche Situationen, oder soll ich auch sagen, solche Menschen, die sich zerfasern, die sich aufreiben in 100 Dingen, statt sich auf eins zu konzentrieren. Also so wird dieses Trachten beschrieben. Oder diese eine Sorge, diese Hauptsorge, die alle anderen auffressen kann. Nun, was heißt denn das? Das, was bisher jetzt abgelaufen ist hier mit meinen Erklärungen, ist ja nur eine Art von theoretischer Seite. Trachten und suchen, ganz bei der Sache sein, mit Wille und Gefühl sich in diese Richtung bewegen, das wirklich ergreifen wollen, das erreichen wollen. Was heißt das nun? Das ist ja mein zweiter Punkt. Da will ich versuchen, mit drei Sätzen das zu beschreiben. Am ersten oder zuerst nach dem Reiche Gottes trachten heißt, die Sache Gottes erstrangig behandeln. Erstrangig. Es gibt ja an dieser Stelle auch manchen Spaßvogel, der sagt, naja, wenn es heißt, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, Das ist dann der erste Tag im Monat. Am zweiten und dritten kann ich ja dann ruhig was anderes treiben. Das heißt ja nur am ersten. Natürlich heißt das nicht so. Die Sache Gottes erstrangig behandeln. Vor allem anderen. Wo bleibe ich dann mit meinem Alltag? Wo bleibe ich dann nun tatsächlich am zweiten und dritten und vierten des Monats? Wo bleibe ich denn da? Das ist doch die Frage. Wie schneide ich dann ab mit meinem Programm? Kommt dann nicht bei uns so sehr schnell der Protest, komme ich da nicht zu kurz? Ist das denn nicht unzumutbar, so etwas? Das kostet doch Verzicht. Das ist doch eine Forderung, die kann ich nicht leisten. Und das sind genau die Gedanken, die gerne einer bei uns anbringen will, der sich immer dann, wenn so etwas uns begegnet, als Schwarzmaler betätigt. Wisst ihr, wer das ist? Der altböse Feind. Ich habe es nicht vergessen, wie in einer Gemeinde, die ich früher einmal zu betreuen hatte, einer der Brüder, also mindestens einmal hat er es gesagt, aber ich glaube, er hat es mehrfach gesagt, aber bei diesem einen Mal ist es mir hängen geblieben, bis heute, es liegt schon zig Jahre zurück. Der Teufel hat es fertiggebracht, Jesus als einen harten Mann hinzustellen. Ich habe den Gedanken vorher noch nie so registriert gehabt. Und in der Tat, Jesus als einen harten Mann hinzustellen. Und es sind genau die Punkte, an denen der Teufel einhakt und sagt, also wenn es hier so unerbittlich heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder dann können wir jetzt noch andere Jesusworte anführen. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht hasst, kommt sogar noch das Wort hassen mit ins Spiel. Oder wer sein eigenes Leben nicht hasst, ja du liebe Zeit, da gehen ja die Psychologen von heute richtig auf die Barrikaden und sagen, bitteschön, man muss auch eine Art von Selbstliebe haben und man muss sich heute selber finden und all das. Und jetzt kommt der Herr Jesus daher und schlägt da nun in eine andere Kerbe. Ja, wie ist das? Teufel als Schwarzmaler, Jesus als harter Mann. In der Tat, Jahre später, nachdem dieser Satz bei mir da gegriffen hat, haben wir das in München in unserem Haus erlebt. Unsere älteste Tochter ging damals noch in die Schule und hat immer wieder auch ihre Freundinnen mitgebracht. Die wussten, in welches Haus sie kommen. Fast hätte ich gesagt, die dachten, jetzt kommen wir in die Höhle des Löwen, was weiß ich. Also die wussten, dass ich Pastor war. Und da gab es immer wieder auch Gespräche mit den Freundinnen unserer Tochter. Und da hat doch eine eines Tages einmal gesagt, und mit dem war ich dann konfrontiert, Jesus ist hart. Der ist so hart, eben mit diesen Worten, wer nicht absagt allem und eben Nachfolge nur bei ihm und dieses ausschließlich und so weiter. Jesus ist hart, das was der fordert, das überfordert. Nun weiß ich nicht mehr, wie ich damals reagiert habe, also ich habe schon versucht, eben eine andere Meinung zu vertreten, klar. Aber was ich da im Einzelnen gesagt habe, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gab es Gespräche. Genau in diese Richtung, die man hier jetzt tatsächlich einwenden könnte und sagen, also bitte erstrangig die Sache Gottes behandeln. Erstrangig. Kommt denn an dieser Stelle nicht unser eingefleischtes Misstrauen jetzt hervor, dass einfach von daher rührt, dass wir so im hintersten Zipfel unseres Denkens meinen, ob es Gott denn wirklich so gut mit uns meint? Ist es denn nicht der entscheidende Knackpunkt, dass wir auf der einen Seite einen Gott der Liebe vertreten, ich hebe es mal auf eine höhere Ebene, einen Gott der Liebe vertreten, und auf der anderen Seite passiert der Tsunami, so viele schreckliche Dinge. Ja, und solange es die anderen betrifft, nicht wahr, da kann man groß theoretisieren, und wenn es dann plötzlich uns betrifft, die schrecklichen Dinge, das was zur Last wird. Das, was sehr schnell in eine Aussichtslosigkeit hineinführt, ob da nicht unser eingefleischtes Misstrauen irgendwie plötzlich wieder emporkommt. Ja, sollte denn Gott wirklich gesagt haben? Seitdem sitzt dieses Misstrauen nämlich bei uns drin. Sollte denn Gott gesagt haben? Ist er denn wirklich der, der zu seinem Wort steht? Erstrangig behandeln. Das heißt, wir müssen aufhören mit dem Herumsuchen bei allen möglichen und manchmal auch unmöglichen Ersatzlösungen. Wir sind so. Natürlich werden wir im medizinischen Bereich, und ein guter Hausarzt wird es ja tun, wenn er nicht mehr weiterkommt, dass er dann zum Facharzt überweist. Aber wenn man dann meint, man müsste bei 100 Ärzten herumsuchen und landet dann schließlich beim Kuhpfuscher, das ist ja wohl nicht das Richtige. Wir Menschen, die wir eben mit diesem eingefleischten Misstrauen versetzt sind, fast hätte ich gesagt verseucht sind, wir Menschen, die wir bei allen möglichen Heilbringern zuerst herumsuchen, statt uns auf den einzulassen, der das Heil bedeutet, das zu akzeptieren. Das heißt doch wirklich, Jesu Forderung zu akzeptieren, dass es nur einen Weg gibt und nicht 100. Und dass dieser eine Weg nur Jesus heißt und nicht zusätzlich Dalai Lama oder was weiß ich sonst wer. Dass wir doch das endlich begreifen. Dass wir doch darauf endlich eingehen. Das heißt erstrangig. Jesu Forderung trachtet am ersten, das begegnet uns als Forderung, natürlich. Niemand kommt zum Vater nur durch mich, wenn er so sagt. Das ist Forderung, das ist ausschließlich. Das ist nun wirklich das Gegenteil von Toleranz, von falscher Toleranz. Aber das, was uns als Forderung hier begegnet, ist doch letztlich Hilfe. Das heißt doch, du Mensch kannst aufhören, bei den 99 verkehrten Wegen herumzusuchen und alle möglichen ausprobieren. Die Heilbringer, ja, wie viele hat es denn schon gegeben in der Menschheit? Hör doch damit auf, das auszuprobieren. Das hat alles nicht funktioniert. Ach, das überfällt mich manches Mal geradezu. Das müsste man heute in unsere Welt hinein posaunen mit Fortissimo. Und den Menschen sagen, Leute, hör doch auf, wirklich an den 99 falschen Wegen herumzusuchen und herumzulaborieren. Es gibt nur diesen einen. Und das steckt in der Forderung Jesu drin. Erstrangig behandeln. Und die Sache Gottes, das ist das, was Gott jetzt will. Ich habe den Eindruck, dass in der Christenheit, um das mal zu pauschal zu sagen, dass in der Christenheit das weithin verloren gegangen ist, zu wissen, zu erkennen, was Gott heute will. Was ist denn heute dran? Seit dem Kirchenvater Augustin meinen wir nämlich, das war ja ein Christ, meinen wir nämlich, wir müssten in dieser Welt das Reich Gottes bauen. Und jetzt haben wir bald 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und wie sieht es mit dem Reich Gottes in der Welt aus? Es wird doch immer chaotischer. Also müssen wir uns noch mehr anstrengen und dann muss es zur Weltbekehrung kommen und dann müssen die Aktionen verstärkt werden, dann muss dies und jenes noch erreicht werden und dann muss man sich zusammenschließen, denn nur unter dem Gebot der Einheit kann man dann auch schließlich mit der Welt und gegen die Welt ja, Erfolg haben. Und was da heute alles kommt, will das Gott? Ja, natürlich beten wir doch im Vater unser, dein Reich komme, also will er es doch auch. Ja, sonst kann man doch also dieses Gebet nicht mit gutem Gewissen beten. Dein Reich komme. Was heißt die Sache Gottes erstrangig behandeln? Die Sache Gottes. Das Reich Gottes, das Jesus hier anspricht, dachte zuerst nach dem Reich Gottes, hat er die Herrschaft Gottes zum Ziel. Ist doch ganz klar. Reich Gottes gibt es nicht ohne Herrschaft Gottes. Aber jetzt mit Weltverbesserung zu kommen, zu meinen, wir könnten mit unseren Aktionen die Welt bekehren, wir sollten mit 2000 Jahren Kirchengeschichte da ganz schön Korrekturen anbringen und sagen, also das hat offensichtlich nicht hingehauen. Was müssen wir denn heute tun? Wir sollten das ganz klar erkennen und das auch vertreten, ganz klar. Heute geht es um das Herausrufen der Gemeinde Jesu Christi aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Heute geht es darum, dass der innerste Kern des Reiches Gottes sich bildet oder bilden lässt. Das ist, die Herrschaft Gottes aufzurichten in den Herzen aller wiedergeborenen Menschen, die anfangen, ihr Leben der Herrschaft Jesu Christi zu unterstellen. Darum geht es heute. Ich könnte es auch so sagen. Es geht heute darum, dass die Arche gebaut wird für die letzte Gerichtssinnflut, in die unsere Welt hineinkommt. Die Arche. Dass wir Menschen da hineinrufen, dass wir selber in der Arche sind und Menschen da hineinrufen. Sprich, Gemeinde Jesu Christi, soll ich sagen, bauen. Bilden. Durchs Evangelium. Menschen rufen, sich unter die Herrschaft Christi heute stellen zu lassen. Und so die Vorhut des, jetzt sage ich Vorhut, die Vorhut des Reiches Gottes zu bilden. Paulus hat es im Kolosserbrief so formuliert. Suchet, was droben ist. Da könnte ja einer kommen und sagen, na Paulus, das ist ja irgendwie weltfremd. Ja, lässt du denn da die Welt einfach sausen? Suchet, was droben ist. Da hat man den Kopf im Himmel und ist dann so wie der Hans Kugel in die Luft oder was? Vergisst man dann die irdischen Probleme? So wie dann ja die Sozialisten eines Tages dann gekommen sind und haben gesagt, also den Himmel und überlassen wir den Pfaffen und den Spatzen. Die fliegen da oben rum. Aber wir kümmern uns die Probleme, um die Probleme in dieser Welt. Heißt das? Wir missverstehen den Apostel, wenn wir das da hineinlegen. Suchen, was droben ist, er erklärt es ja. Wo Christus ist, suche das, was Christus meint, was Christus will. Das heißt doch, dass wir da ganz handfest an das gewiesen werden, was wir als Vertreter Christi hier in dieser Welt noch tun sollen. Das heißt es. Wenn ich die Sache Gottes erstrangig behandeln, dann bin ich Vertreter meines Herrn in dieser Welt, und zwar überall. Das geht, wenn man bei einer Bibelkonferenz auf der La Höhe ist, etwas leichter, wie wenn ich zu Hause bin oder wenn ich im Arbeitsprozess noch bin oder wenn ich in der Schule irgendwo bin, wenn ich Kameraden um mich herum habe, die alles andere meinen, nur nicht Christus, da geht es ein bisschen schwerer. Aber das ist es. Die Sache Gottes erstrangig behandeln heißt doch, ich weiß mich als Vertreter meines Herrn, wo ich bin. Und das zuerst. Ich habe einen weiteren Punkt. Was heißt, diese eine Hauptsorge zu praktizieren, damit alle anderen aufgefressen werden können? Das heißt, das Recht Gottes vertreten. Jetzt habe ich ein Thema. Das Recht Gottes vertreten. Das machen ja auch unsere Parteien, die sich immer wieder zur Wahl stellen zum Thema. Mehr Gerechtigkeit. Was habe ich jetzt unterwegs gelesen? In Württemberg ist ja gerade Wahlkampf. Steuern, ja. Aber wenn schon Steuern, dann auch gerecht. Ja, gerecht. Jetzt, wie machen wir das? Gerecht. Ein großes Thema, Gerechtigkeit, das verzweifelte Suchen in unserer Welt, dass es doch endlich in unserer Welt gerecht zugeht. Das muss ja einem so vorkommen, wie es Matthias Claudius, ich glaube er war es, so formuliert hat. Sie suchen viele Künste und kommen immer weiter von dem Ziel. Ja, was machen wir dann? Da müssen wir wieder uns an das Grunddatum erinnern lassen, auf das uns die Bibel immer wieder bringen will. Das Grunddatum, was ist damit gemeint? Wir müssen immer wieder an dem Punkt anfangen, wo es um das Entscheidende geht. Nicht einfach bloß Symptombehandlungen. Das, was in unserer Welt abläuft, sind Symptombehandlungen. Da wird ein bisschen Flickwerk gemacht, da ein bisschen, dort ein bisschen. Weil das Grundlegende anzupacken, ja, wisst ihr, da müsste eigentlich unsere neue Bundeskanzlerin Evangelistin sein. Das ist sie nicht. Aber das müsste sie sein. Mitsamt dem Außenminister und alle anderen Minister, die müssten Evangelisten sein. Die müssten sagen, wisst ihr, das Thema Gerechtigkeit, das fängt nämlich bei uns an, bei jedem Einzelnen von uns. Denn das, was wir so als Ungerechtigkeit bezeichnen, dies und jenes und die sogenannten ungerechten Strukturen, und heute Morgen hat mir das der reine Wirt am Tisch gesagt. Wenn heute einer zum Arzt geht, dann geschieht so etwas wie eine Dreifachbehandlung. Zuerst kommt der Privatpatient, dann kommen die Sozialhilfeempfänger, die sind dann die Nächstrangigen, und dann kommen die Kassenpatienten, das sind die Niederstrangigen. Also, bitte? So ist es, ganz klar. Also das würde ich auch sagen. Aber bitteschön, ich gebe das weiter, was heute Morgen mir gesagt worden ist. Wie will man da jetzt die Frage der Gerechtigkeit jetzt richtig unterbringen? Man müsste heute sagen, die Ungerechtigkeit, die sitzt doch in uns drin. In uns. Und da setzt die Bibel den Hebel an. Wir sind als Menschen, wir sind die Verbogenen. Und die Gerechtigkeit im Reiche Gottes sieht so aus, das will ich an drei Punkten einfach so skizzenhaft bringen. Wenn Gerechtigkeit in unserer Welt sich ausbreiten soll, dann muss es bei uns anfangen. Und es muss so anfangen, dass wir Gott Recht geben. Wie macht man das? Gott Recht geben. Könnte man denken, das ist ja eine einfache Sache. Gott Recht geben, na klar, Gott hat Recht, na klar, ja was? Worum geht es aber da? Und das ist der entscheidende Knackpunkt. Gott Recht geben heißt, du Gott hast mit deiner Diagnose Recht. Und wisst ihr, wie die lautet? Tod. Ja, da kommt aber vorher noch was. Du Mensch bist böse von Jugend auf. Jetzt lassen wir uns das mal bitteschön sagen. Die Welt rebelliert doch gegen diese Diagnose. Wir versuchen doch wirklich alle Künste bis hin zur modernen Psychologie und Pädagogik, und da können wir die Wissenschaften allesamt und besonders einordnen. Wirklich. Ich habe schon einige durchgemacht. Immer zielt es darauf ab, das stimmt nicht, der Mensch ist doch im Kern gut. Und dann kommen die Ideologien und Philosophien und was. Das stimmt doch nicht. Und dann laborieren wir herum mit solchen falschen Voraussetzungen, der Mensch sei im Kern doch gut. Und nur das Drumherum stimmt nicht und die ungerechten Strukturen stimmen nicht und dies und jenes. Und dann gibt's Flickwerk hinten und vorne. Und jetzt müssen wir, wenn es um die Gerechtigkeit des Reiches Gottes geht, müssen wir an diesem Punkt ansetzen. Gott Recht geben. Du hast Recht mit einer Diagnose. Und wisst ihr, was passiert dann? Dann passiert etwas, was niemand in dieser Welt fertig bringt. Dann setzt uns Gott in sein Recht. Dann gilt Römer 5, Vers 1. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wir bekommen die Gerechtigkeit, die Gerechtsprechung Gottes geschenkt. Das ist die Gerechtigkeit im Reiche Gottes. Und dieses Geschenk seiner Gerechtigkeit heißt, dass Gott zu uns Menschen, was ich sage es jetzt so pauschal, zu dir und mir, zu jedem, der hier umsinnt und Gott Recht gibt, das ist nichts anderes als Buße, das ist Umsinnen. Loskommen von diesem vertrackten Meinen, wir seien doch besser und noch und so weiter. Wirklich umsinnen, dass Gott zu dir und mir dann sagt, so bist du mir recht. So gefällst du mir. Wenn du mir Recht gibst, dann setze ich dich in mein Recht ein. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. Was passiert dann? Dann sagt Gott, so, mit dieser geschenkten Gerechtigkeit, bitteschön, lebe jetzt. Und dann sind wir solche Menschen, die es Gott recht machen wollen. Das ist dann die gelebte Gerechtigkeit. Und da wissen wir sehr wohl, dass es da natürlich Probleme gibt. Wie soll man es allen Menschen recht machen? Das können wir doch gar nicht. Das sage ich immer gern, das kann nicht einmal Gott selber. Er kann nicht allen Menschen recht machen. Denn was wird an ihm herumkritisiert? Und oh, was wird geschimpft? Und so weiter. Eben, harter Mann und das alles. Nein, wir brauchen uns nur auf einen Punkt konzentrieren. Nämlich es Gott recht machen wollen. Das ist die Gerechtigkeit im Reiche Gottes. Und das dann proklamieren. Wenn ich es Gott recht machen will, dann müssten wir eigentlich alle, darf ich so zugespitzt sagen, evangelisieren. Dann müssten wir alle sagen und das vertreten, Gerechtigkeit in dieser Welt kann es nur über Golgatha geben. Anders nicht. Das müssten wir vertreten, das müssten wir sagen, mit all den drei Punkten. Gerechtigkeit im Reiche Gottes. Gott Recht geben, Gottes Recht geschenkweise empfangen und das dritte, es Gott Recht machen wollen. Und dann das sagen, nur Golgatha. Das kann dann praktisch so aussehen, dass ich einem Menschen gegenüber sage, weißt du, ich muss da hier nicht um mein Recht mich verstreiten und verkämpfen. Es gibt manches Unrecht, das man erdulden muss. Man muss nicht jedes Unrecht erdulden. Nicht jedes. Aber es gibt manches, das man erdulden muss. Und das man dann auch erdulden kann. Warum? Weil Gottes Recht höher ist. Weißt du, ich darf bei meinem Gott in Gnaden sein. Er hat mich gnädigerweise akzeptiert. Und dann kann ich es einem anderen sagen und du darfst es auch. Du darfst bei deinem Gott in Gnaden sein. Und dann werden wir zu Menschen, die selber gnädig werden. Das ist gar nicht so einfach. Das lässt sich ganz schnell sagen, aber leben, praktizieren. Wisst ihr, als Menschen, die Gottes Gnade empfangen, die von Gottes Gnade leben, selber dann gnädig werden. Ich habe noch einen Punkt. Was es heißt, Gottes Sache erstrangig behandeln, dass wir die Herrschaft Gottes erwarten. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das Reich Gottes, das wir im Vater unser als ein kommendes Reich erbitten und erwarten, heißt ganz konkret, ich habe das noch vor mir. Das Reich Gottes ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Reich Gottes ist verknüpft mit der Herrschaft des Sohnes Gottes, da könnte ich jetzt ein paar heilsgeschichtliche Daten darbringen, nicht Daten im Sinne von Datum, sondern einfach Punkte. Auf das kann ich jetzt nicht eingehen. Wichtig ist, dass wir wissen, das Reich Gottes als ein kommendes zu erwarten und zu erbitten bedeutet, dass wir die Wiederkunft Christi erbitten und erwarten. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann erbitten wir die Wiederkunft Jesu, dass er bei seiner sichtbaren Wiederkunft sein Reich aufrichtet. Das hängt mit Israel zusammen, das hängt ganz bestimmt auch mit den Völkern und Reichen dieser Welt zusammen, ganz klar. Das dürfen wir, das sollen wir erwarten. Und das müssen wir ganz klar verknüpfen mit der Hauptsorge, mit der Sorge, die Gott gefällt. Ich erwarte mit der Wiederkunft Jesu das Kommen seines Reiches. Und bis dahin vertrete ich ihn in dieser Welt. Nun, was bewirkt dies? Letzte Frage. Jesus hat gesagt, so wird euch das alles zufallen. Was alles? Alles das, was er im Vorhergehenden gesagt hat. All deine irdischen Belange. Jetzt greift diese Interferenz in der Medizin der Krankheiten, die Interferenz dieses Überlagern. Jetzt kommt die Überlagerung der Angstsorge durch die Hauptsorge. Jetzt können wir in die Lage versetzt sein, dass wir all das, was unseren irdischen Bereich betrifft, diesem Herrn übergeben und anvertrauen. Ich darf denn wissen, die Verantwortung für mein Leben hat ein anderer übernommen. Das heißt nicht, ich bin jetzt herausgenommen und kann da so leichtfüßig dahin leben. Das heißt es nicht. Aber die letzte, die Hauptverantwortung, die übergeordnete Verantwortung, oder heute Morgen habe ich geschwind das Wort gebraucht, die Oberleitung in dem, was in meinem Leben geschieht und nicht geschieht, die hat ein anderer. Die hat nämlich der Herr übernommen, der Herr jeder Lage ist. Dietz Feldbinger, der frühere Landesbischof der Bayerischen Landeskirche, hat in einem seiner Bücher eine Situation beschrieben, eine Geschichte, die sehr beeindruckend ist. Das war 1945, der Krieg war aus. Nun weiß ich nicht mehr genau, war er damals in Nürnberg tätig oder war er da schon in München. Auf jeden Fall befand er sich auf dem Weg zu Fuß, entweder von München nach Nürnberg oder umgekehrt. Auf jeden Fall ging er damals die Autobahn. Das konnte man nach dem Krieg unmittelbar gehen, denn da fuhr ja nichts. Wenn was fuhr, dann waren es da die amerikanischen Jeeps. Auf jeden Fall war er unterwegs und zwar mit einem Paar Schuhe. Da waren schon Löcher hinten und vorne drin. Und die Strecke von Nürnberg nach München ist ja nun nicht gerade ein Spaziergang. Also er war unterwegs und hat gemerkt, also irgendwann schmerzen seine Füße und das funktioniert nicht mehr. Es war verlorener Krieg, Zeit nach dem Krieg, Armut, Elend und mit all dem drum und dran. Und da macht er sich Sorgen. Überlegt, ja, wie werde ich die Strecke schaffen, wie komme ich da hin? Und die Autobahn Nürnberg-München, die war wohl damals schon mit vielen Löchern übersät. Es war also nicht so optimal, wahrscheinlich durch die Panzer, die da auch mal gefahren sind. Also kurz und gut, das beschreibt Dietz Feldbinger, das ist erlebt, das ist keine erfundene Geschichte. Er beschreibt dann, wie er da unterwegs ist und wie da die amerikanischen Jeeps und Lastwagen fahren. Und naja, gut, wenn so ein Lastwagen da über so ein Schlagloch da holpert, da passiert dann schon etwas. Auf jeden Fall beschreibt er, wie da so ein amerikanischer Lastwagen an ihm vorbeigefahren sei. Und durch das Holpern und Stolpern sei da ein Paket heruntergefallen. Was glaubt ihr, was dann in dem Paket drin war? So amerikanische hohe Militärstiefel, die ihm gepasst haben. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben Folgendes erlebt. Das war nun nicht unmittelbar nach dem Krieg. Aber das war in den Jahren, wann waren wir in der Hütte? 57, 58, 59, also im letzten Jahrhundert. Das war unser zweiter Dienstplatz, Neuhütten, das war ein Landbezirk. Winter, Matsch, Schneematsch mit allem Zubehör. Wir hatten ein Kind, das zweite ist in Neuhütten geboren, beziehungsweise Öhringen, aber in dieser Zeit. Auf jeden Fall kommt eines Tages meine Frau nach Hause und hat in einem Schuhladen, den es dort gab, zwei rote Kinderstiefelchen gesehen. Ich kann mir sie noch gut denken. Die waren etwa so hoch und eben rote Gummikinderstiefelchen, die gab es damals und wir sagten uns, ah, das wäre doch für unser erstes Kind wäre das gut, sie hätte jetzt diese Stiefel, aber naja, die Kasse hat es nicht hergegeben. Wir konnten uns also damals diese roten Kinderstiefel nicht leisten. Wisst ihr, was geschehen ist? Zwei oder drei Wochen später kam ein Paket mit den zwei roten Kinderstiefelchen drin. Also nicht die, da in dem Schaufenster drin waren. Die kamen von woanders her. Wie dieser Absender dieses Pakets draufkam, weiß ich bis heute nicht. Zinzendorf hat wohl aufgrund solcher Erfahrungen und Erlebnisse den Satz geprägt. Um mich selbst habe ich mich ausbekümmert. Ihr Lieben, das will aber in der Praxis durchgestanden sein. Um mich selbst habe ich mich ausbekümmert. Das geht nur um den Preis einer ganzen Hingabe. Aber Jesus hat es so gesagt, so wird euch das alles zufallen. Militärstiefel, amerikanische, die passen, Kinderstiefelchen, die passen. Um mich selbst habe ich mich ausbekümmert. Und wir könnten wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine Zeugenversammlung machen würden, da einiges noch dazu beitragen. Wo tatsächlich das Eingreifen dieses Herrn, der Herr jeder Lage ist, garantiert, erleben und erfahren. Gestern Abend, das ist die rechte Hand. Dein, was du gestern Abend gesagt hast. Die rechte Hand, die dann hilft, die eingreift. Wo man deutlich erlebt und erfährt, jawohl, dieser Herr ist da. Und wenn die linke Hand da ist, die Last, das Durchstehen müssen, das Warten auf das Eingreifen, dann dürfen wir wissen und das festhalten und durchhalten. Ich habe einen Herrn, der es letztlich gut mit mir meint, der nicht nur helfen kann, sondern letztlich auch helfen will. Denn bei ihm geht alles Negative letztlich in Positives aus, letztlich. Aber wisst ihr, bis das Positive dann da ist, muss man manches Mal hart schlucken. Aber es geht ins Positive aus. Wir bekommen dadurch ein sinnvolles Leben geschenkt. Das bewirkt es. Die Sorge, die Gott gefällt, ermöglicht das. Jesus vertritt hier keine weltfremde Haltung. Da muss man nicht abheben. Da muss man sich nicht künstlich in eine Halleluja-Stimmung hinein suggerieren. Jesus hat nach dem Vers, den ich ja jetzt heute Morgen in den Mittelpunkt gestellt habe, ja gesagt, darum sorgt nicht für den anderen Morgen. Das heißt, Jesus lehnt hier Fürsorge und Vorsehen nicht einfach rundweg ab. Sondern er sagt, bitte lasst euch nicht von der Angstsorge aufressen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage hat. Selbst Jesus spricht hier von Plage. Last. Das Gegenmittel gegen die Angstsorge ist die Sorge, die Gott gefällt. Und Brüder und Schwestern, wenn es uns dann schon anfallen will, das Verkehrte, das überfällt ja einen manches Mal wirklich so, wie wenn ein Einbrecher kommen will. Ist wirklich so. wenn diese Angstsorge, dieses falsche Trachten uns belegen will und das rauben will, was wir in guten Tagen ganz gut fertig bringen, dann dürfen wir eins tun. Dann dürfen wir werfen. Wer sagt uns das? Sagt der Petrus. Alle eure Sorgen, und das geht jetzt um die Angstsorgen, werfet auf ihn, aber bitte nicht falsch werfen. Wenn ich einen Ball an die Wand werfe, dann kommt er wieder zurück und ich muss ihn auffangen. Wenn ich meine Sorgen wegwerfen will, wie ich einen Ball an die Wand werfe, kommen sie alle wieder zurück. Werfen auf Jesus heißt wissen, er fängt auf. So das Werfen lernen. Und so kann die Sorge, die Gott gefällt, uns die Angstsorge nehmen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du hast mit deinem Tod am Kreuz den Beweis geliefert, dass du nichts anderes willst und kannst als lieben, als helfen, als retten. Du hast wirklich unser Bestes im Auge. Vergib, wenn wir immer wieder von falschen Gedanken befallen werden, die dir das nicht zugestehen. Lass uns so mit dir verbunden sein und bleiben, dass es uns tatsächlich möglich ist, all das, was uns Angst machen möchte, alle Last, all das, was uns niederdrückt, dir zu sagen, dir zu bringen und dann zuversichtlich das erstrangig zu vertreten, was du willst. Hab Dank, dass wir da mit dir unterwegs sein und unterwegs bleiben dürfen das täglich lernen und einüben. Lass uns das geschenkt sein zu deinem Lob. Amen.